Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
Wie viele alte Handys, Laptops, kaputte Lampen lauern noch bei euch irgendwo in der Schublade oder im Keller?
Ist mir unangenehm, aber mindestens noch 3.
Handys?
Ja.
Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Und ich gebe zu, ich bin auch nicht besser. Es gibt einen neuen Bericht, der zeigt, dass die Menge an Elektroschrott weltweit massiv ansteigt. Und beim Thema Recycling ist echt noch Luft nach oben. Das Ganze schauen wir uns heute an. Und wir schauen auch auf den Erfolg der AfD auf TikTok.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast.
Mit solchen Videos ist Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, sehr, sehr erfolgreich. TikTok hat seine Reichweite jetzt aber eingeschränkt. Die Hintergründe dazu und was den Erfolg der AfD auf TikTok ausmacht, bekommt ihr ebenfalls hier am Mittwoch, dem 20. März. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Dürfen westliche Bodentruppen in die Ukraine geschickt werden? Das war das Thema vor ein paar Wochen, nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das ins Gespräch gebracht hatte. Er hatte gesagt, das müsse zumindest eine Option sein. Viele Länder, auch Deutschland, haben damals gesagt, nein, das sei undenkbar. Allerdings sind westliche Soldaten schon in der Ukraine. Das zumindest hat Polens Außenminister Radosław Sikorski heute zumindest gesagt. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was hat Sikorski denn genau gesagt?
Ja, der hat heute gesagt, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass westliche Soldaten schon in der Ukraine sind. In einem Interview mit der deutschen Presseagentur hat er gemeint, es sind bereits einige Truppen aus großen Ländern in der Ukraine. Und er hat sich dabei auf eine Aussage bezogen von Bundeskanzler Olaf Scholz.
Was hat er dazu gesagt?
Herr Scholz ist vor ungefähr 3 Wochen zu den Taurus-Marschflugkörpern befragt worden, die er ja nicht an die Ukraine liefern will. Und sein Nein, das hat er damals auch schon damit begründet, dass Deutschland sich nicht an der Zielsteuerung beteiligen werde. Also wie diese Marschflugkörper letztendlich gelenkt werden zu ihren Zielen. Nicht von Deutschland aus soll das passieren und auch nicht vor Ort in der Ukraine.
Dafür stehe ich auch, dass das so ist. Das ist keine Verwicklung unseres Landes und der militärischen Strukturen unseres Landes in diesen Krieg gibt. Und das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden.
Ja, das ist vor 3 Wochen auch schon von einigen so interpretiert worden, dass Scholz eigentlich bestätigt hat, dass westliche Soldaten in der Ukraine schon im Einsatz sind, nämlich diese britischen und französischen halt, um etwa bei dieser Zielsteuerung von britischen Marschflugkörper Storm Shadow zu helfen. Der kann ungefähr halb so weit fliegen wie das Taurus-System, das Deutschland hat.
Okay, das heißt, einerseits wird darüber gestritten, ob westliche Bodentruppen in der Ukraine kämpfen sollen oder nicht. Und andererseits sind sie aber eigentlich schon da, oder wie?
Ja, zumindest in geringem Umfang scheint das so zu sein. Ja, für eben diese ganz speziellen Aufgaben und wohl aus wenigen Ländern, so muss man zumindest Polens Außenminister Sikorski verstehen. Aus Polen selbst sollen aber keine Soldaten in der Ukraine sein, hat Sikorski noch ergänzt. Er hat das damit begründet, dass die Ukraine und Polen 400 Jahre lang ein und dasselbe Land waren, so hat er das gesagt. Und polnische Soldaten in der Ukraine würden den Russen deshalb zu leichtes Propagandamaterial liefern. Das wäre quasi ein bisschen zu nah dran, offenbar, so kann man das wohl verstehen. Polen sollte also Sikorski zufolge das letzte Land sein, das sowas tut.
Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt deutsche Truppen in der Ukraine kategorisch ab. Aber wenn jetzt andere westliche Truppen schon da sind, jedenfalls dann in diesen speziellen Teilbereichen, was bedeutet das dann konkret? Was könnte daraus folgen?
Ja, das ist die große Frage. Der frühere Bundeswehroberst Wolfgang Richter, der hat sich vor einigen Wochen schon dazu geäußert.
Das galt eigentlich immer bisher als rote Linie, dass man nicht NATO-Soldaten in die Ukraine schickt, die dann direkt in die Kämpfe verwickelt werden. Nur muss man dann wissen, wenn man Soldaten in die Ukraine schickt, dann werden sie auch nach humanitärem Völkerrecht legitime Ziele. Dann werden sie von Russland angegriffen und dann ist der nächste Eskalationsschritt erreicht. Und ich denke, insgesamt muss die rote Linie für die NATO weiter gelten. Wir werden nicht Kriegspartei.
Ja, das bedeutet, falls wirklich Soldaten aus westlichen Armeen an der Seite der Ukrainer kämpfen sollten, beziehungsweise im Kampfeinsatz Waffensysteme bedienen, dann müsste die Lage eventuell neu bewertet werden. Ob es dann einen Unterschied macht, wenn Atommächte wie Frankreich und Großbritannien sich da beteiligen oder ob es Deutschland macht, was ja offensichtlich nicht der Fall ist, oder ob dieser Unterschied überhaupt trägt oder ob man dann auf NATO-Staaten allgemein schauen muss, das müsste dann überprüft werden, juristisch überprüft werden vielleicht auch. Und am Ende kommt es auch noch darauf an, wie Russland bzw. Präsident Putin dann das Ganze einschätzt.
Der polnische Außenminister sagt, es sei ein offenes Geheimnis, dass westliche Soldaten schon in der Ukraine sind. Was dahinter steckt, das hat uns Klaus Janssen aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam zusammengefasst. Danke dir, Klaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ob die vibrierende Zahnbürste, die Heizdecke oder die E-Zigarette, mittlerweile steckt in fast allem irgendwas Elektronisches drin. Das macht unser Leben in vielen Bereichen deutlich angenehmer. Aber das Ganze hat natürlich auch eine sehr dunkle Kehrseite und die heißt Elektroschrott. Dazu wird alles gezählt, was einen Stecker oder eine Batterie hat. Und davon wird weltweit immer mehr produziert. Und was für unfassbare Ausmaße das mittlerweile annimmt, das zeigt ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Von was für Dimensionen sprechen wir denn da?
Also laut dem Global E-Waste Monitor fürs Jahr 2022 sprechen wir da von 62 Millionen Tonnen. Mhm. Und diese Zahl ist natürlich erstmal super schwer greifbar. Ja. Deshalb müssen wir sie ins Verhältnis setzen. Würde man all diesen Elektroschrott in so 40 Tonner LKW laden, dann bräuchte man dafür 1,55 Millionen Fahrzeuge. Und die könnten Stoßstange an Stoßstange stehen und dann praktisch einmal um den Äquator herum sein.
So, das klingt viel, muss ich sagen. Das klingt schwer. Und ich nehme mal an, die Menge an Elektroschrott, die steigt auch immer noch weiter an, oder?
Ja, und zwar stark. Also zum Beispiel ist die Menge an Elektroschrott im Vergleich zu 2010, zum Jahr 2022, um 82% gestiegen. Mhm. Und dadurch, dass ja immer mehr Geräte elektronisch werden, wird die Menge in den nächsten Jahren auch einfach immer noch weiter ansteigen.
Recycling ist ja ein großes Ding, wichtig. Man kann auf den Wertstoffhof fahren. Also nicht alles von dem Elektroschrott ist ja eigentlich auch wirklich verloren, oder?
Ja, aber leider doch immer noch viel zu viel. Also laut dem Bericht wurde noch nicht mal ein Viertel des Elektroschrotts recycelt. Mhm. Und damit sind die wertvollen Rohstoffe aus diesen fast 78% der entsorgten Geräte einfach futsch. Und was der Bericht auch zeigt, ist, dass es große regionale Unterschiede gibt. Europa ist zum Beispiel Spitzenreiter beim Produzieren von Elektroschrott. Allerdings liegt die Recyclingquote auch recht hoch mit etwas mehr als 40%. Mhm. In Afrika dagegen gibt es viel weniger Elektroschrott so pro Kopf. Aber die Recyclingquote liegt halt auch unter 1%. Noch eine Erkenntnis, große Geräte wie Kühlschränke werden häufiger recycelt als kleinere Geräte, wie etwa so E-Zigaretten oder elektronische Rasierer, weil viele einfach gar nicht wissen, dass diese Sachen recycelt gehören, weil die Elektronik darin so ein bisschen versteckt ist. Und deshalb nennt man diese Sachen auch unsichtbarer Elektroschrott.
Naja, und weil die halt auch in eine Schublade irgendwo passen, so einen alten Kühlschrank, den lässt du da halt auch nicht einfach jahrelang stehen, ne? Aber in der Masse, muss man ja sagen, steckt auch in diesen Geräten noch viel Wertvolles drin, oder?
Ja, genau. Also zum Beispiel in batteriebetriebenen Geräten, da ist Lithium einfach so ein ganz wichtiger Stoff, sagt Johannes Betz, Senior Researcher vom Öko-Institut.
Der Bedarf an Lithium wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Das sagen eigentlich alle Prognosen, einfach aufgrund der Verkehrswende, aufgrund des hohen Bedarfs an Lithium-Ionen-Batterien aus der Mobilität, aber eben auch für stationäre Speicher. Und daneben dran machen dann die elektronischen Geräte, die ebenfalls teilweise auf Lithium-Ionen-Batterien angewiesen sind, wie unsere Laptops, Handys und andere portable Geräte, nur einen kleinen Teil aus, aber natürlich auch deren Gesamtmenge im Markt steigt zurzeit auch noch.
Und an diesem Beispiel sieht man einfach sehr, sehr gut, der Bedarf an einigen Rohstoffen, der steigt immer mehr und darum müssen wir unbedingt auch mehr von diesen nicht erneuerbaren Stoffen recyceln.
Aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass da schon was passiert, ne? Also es werden Regeln beschlossen, Infokampagnen gemacht. Mhm. Was müsste denn da noch passieren? Wie viel mehr?
Ja, einfach ganz, ganz viel mehr, ganz einfach gesagt. Denn bisher sind die Schritte, die wir hier in Deutschland zum Beispiel gehen, wirklich nur so eher so Baby-Steps. Also da hakt es auch an ganz vielen Stellen. Ein Beispiel: Supermärkte, Drogerien und so Fachgeschäfte, die Elektrogeräte verkaufen, müssen ab einer größeren Verkaufsfläche Elektroschrott zum Recyceln auch zurücknehmen. Und hier gibt es aber aktuell noch zwei Probleme, hat uns Viktor Miruchna von der Deutschen Umwelthilfe schon vor einiger Zeit erzählt.
Also in mehr als der Hälfte der Supermärkte konnte ich keine Elektrogeräte zurückgeben. Und was das zweite Problem ist, neben der Rücknahme, ist, dass die auch nicht darüber informieren oder nur sehr schlecht. Denn viele Verbraucher wissen gar nicht, dass man diese Möglichkeit nutzen kann, um umweltgerecht mit dem eigenen Elektroschrott umzugehen.
Und Strafen für so Läden, die sich da nicht dran halten, die kommen offenbar noch richtig selten vor. Die EU, die versucht ja auch ein bisschen was gegen die wachsende Menge von Elektroschrott zu machen. Da hat man sich auf das Gesetz auf Reparatur geeinigt. Das soll dazu führen, dass es weniger Wegwerfprodukte gibt und für viele Produkte auch ein Recht auf Reparatur gelten soll. Aber wie hart die EU hier gegen die Verstöße vorgehen wird, das bleibt noch abzuwarten. Und KritikerInnen erwarten hier jetzt gar nicht mal so viel.
Weißt du, wo ich neulich so eine Elektroschrotttonne gesehen habe? Hm? Ich konnte es gar nicht zuordnen. Im Hallenbad.
Was?
Ja, ich war auch total überrascht.
Aber voll gut.
Da habe ich mir zum nächsten Schwimmen, nehme ich all meinen Elektroschrott mit.
Sehr gut.
Die Menge an Elektroschrott steigt weltweit immer weiter an. Warum das problematisch ist und warum das mit dem Recyceln noch hakt, darüber habe ich gesprochen mit Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele seiner TikTok-Videos haben hunderttausende Likes, auch mit schlechter Tonqualität.
Die Bundesregierung hasst dich. Sie will dir das wegnehmen, was du erarbeitet hast. Sie will von deinem Brutto immer mehr in die ganze Welt umverteilen. Sie möchte das Erbe zerstören und dir deine Eigentumswohnung wegnehmen.
Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, betreibt einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal mit eben genau solchen Videos. Die Plattform hat seine Reichweite jetzt aber für 90 Tage eingeschränkt, wegen wiederholter Verstöße gegen die Community-Richtlinien, und spielt seine Videos jetzt nicht mehr auf der For You-Page aus. Was das bedeutet, darüber sprechen wir mit dem Kommunikationsberater Johannes Hilje. Johannes, was heißt das für jemanden, wenn die Reichweite 90 Tage lang nicht mehr auf dieser Page ausgespielt wird?
Der TikTok-Algorithmus unterscheidet sich von anderen Plattformen darin, dass er viel mehr Inhalte von Kanälen ausspielt, denen man selbst gar nicht folgt. Mhm. Und davon wird Maximilian Krah nun für 3 Monate nicht profitieren können. Andererseits glaube ich, dass sich Maximilian Krah über die aktuelle mediale Aufmerksamkeit für seinen TikTok-Kanal sehr freuen wird. Und auch die Botschaften von seinem Kanal geistern ja gerade durch die etablierten Medien, sodass die Drosselung seiner Reichweite, glaube ich, gerade sowas wie ein verkraftbarer Kollateralschaden sein wird. Im Grunde ist das gerade eine ganz schöne PR für ihn kurz vor der Europawahl.
Aber zumindest sieht man auch auf den Videos, die er jetzt seit dieser Drosselung gepostet hat, dass die deutlich seltener angesehen werden. Also es waren jetzt im niedrigstelligen Tausenderbereich deutlich niedrigere Reichweite zumindest als die Videos davor. Johannes, du hast analysiert, wie erfolgreich die verschiedenen Parteien auf TikTok sind, und dein Ergebnis ist, die AfD dominiert, und zwar mit weitem Abstand. Warum ist die AfD da so erfolgreich?
Na, die AfD ist auf TikTok so etwas wie ein First Mover. Sie war zwar nicht als erste Partei auf der Plattform, aber sie hat die Plattform als erste Partei systematisch und auch strategisch bespielt. Sie hat auch so etwas wie eine Armee digitaler TikTok-Unterstützer, und die wirken dann so wie ein Reichweitenbooster für die eigenen Botschaften. Und viele AfD-Politiker und Politikerinnen sprechen junge Menschen dort auch sehr direkt und sehr persönlich an, mit emotionalen Botschaften und teilweise auch sehr privaten Themen. Und so gibt es in der Summe eine gewisse Deckungsgleichheit zwischen den Relevanzkriterien der TikTok-Algorithmen und den Stilmitteln der AfD-Kommunikation.
Und was würdest du sagen, wie wichtig ist TikTok für die AfD?
Sehr wichtig. TikTok ist für die AfD der Schlüssel zur jungen Wählerschaft. Man muss wissen, bei der letzten Bundestagswahl, da kam die AfD ja auf ein Gesamtergebnis von 10,3%. Aber unter Erstwählenden erreichte sie nur 6%. Und in den letzten Jahren wurden systematisch auf Bundes-, aber auch auf Landesebene die TikTok-Aktivitäten ausgebaut, was mutmaßlich auch zu den besseren Ergebnissen unter jungen Wählenden bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern im letzten Jahr beigetragen hat. Also da sah man, dass die größten Zuwächse bei der AfD eben genau in diesen Alterssegmenten auftraten. Und so könnte man unterm Strich sagen, dass TikTok der AfD vor allem zur Zielgruppenerweiterung dient, in den Milieus, in den Altersgruppen, wo man traditionell eher unterdurchschnittlich abgeschnitten hat.
Haben denn die anderen Parteien eine Strategie, um selbst erfolgreicher auf TikTok zu werden und damit ja auch mehr junge Menschen oder andere Zielgruppen potenziell zu erreichen?
Ja, ob sie eine Strategie haben, das wissen wir noch nicht so richtig. Also die anderen Parteien ziehen ja jetzt gerade nach und das machen sie auch so mehr oder weniger panisch, nachdem vielen bewusst geworden ist, wie groß doch der Vorsprung der AfD ist. Aber ob sie eine Strategie haben, das wird sich noch zeigen. Ich würde aber tatsächlich sagen, Strategie geht vor Schnelligkeit. Und politische Kommunikation auf TikTok ist schon etwas anderes als auf anderen Plattformen und auch als auf anderen Medien. Also es muss im Grunde ein Spagat zwischen einer Zielgruppen- und plattformgerechten Ansprache und einem Mindestmaß an politischer Komplexität geleistet werden. Politiker müssen da, glaube ich, weder tanzen noch die Sprache der Jugend imitieren, aber so die Themen, die Interessen, die Ästhetik und die Kommunikationsgewohnheiten von jungen Menschen, die muss man schon aufgreifen und ein Stück natürlich auch ansprechen. Also es geht um Relevanz für junge Menschen und eine sozusagen interessensweckende Ansprache letztendlich.
Sagt Johannes Hilje, Kommunikationsberater. Wir haben über den Erfolg der AfD auf TikTok gesprochen und was andere Parteien vielleicht auch davon lernen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ja World Happiness Day, Welttag des Glücks. Und das Wichtigste, was ihr dazu wissen solltet, ist, Finnland ist auf Platz 1, Deutschland heftig abgerutscht, von Platz 16 auf 24. Und wer noch ein bisschen tiefer in den Statistiken dazu gräbt, der findet noch was Spannendes. Bislang galt ja oft, die Jüngeren sind glücklicher als die Älteren. Aber das scheint sich zu ändern. Und Stefan Beuting aus dem Deutschlandfunk Nova Team ist heute auf die Suche gegangen nach dem Warum.
Ein ganz normaler Weltglückstagsmorgen vor der Universitätsbibliothek in Bonn.
Endlich wieder gutes Wetter, ich freue mich voll auf den Sommer, deshalb bin ich wieder glücklich.
Mit Klausur verhauen. Das ist okay. Ich bin auch trotzdem glücklich. Also.
Daniel ist 21, Alexandra 19. Wer die beiden nach ihrem Glück fragt, der bekommt diese Antwort. Wer aber viele Menschen nach ihrem Glück fragt und das über lange Zeit, der bekommt Daten, Durchschnittswerte. Und am Ende eine ziemlich waagerechte Linie. Und wer jetzt die Menschen unterteilt in Junge und Ältere, also 15 bis 24 und älter als 25, der bekommt zwei Linien. Eine mit etwas niedrigeren Glückswerten und eine mit höheren. Alexandras Vermutung:
Die Jüngeren sind glücklicher.
So ist das global. So war das viele Jahre lang. Doch in den letzten Jahren scheint da etwas in Bewegung geraten zu sein.
So ab, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht 2019 oder so, dass das Glücksempfinden der Jugendlichen runtergegangen ist. Und zwar unter das derjenigen über 25. Das ist neu.
Maike van den Boom, Autorin, Glücksforscherin, beschreibt, was sich da in der Glücksanalyse für Nordamerika und Australien verändert.
Wenn wir jetzt gucken, Western Europe, also bei uns so in der Region, dann nähern sie sich inzwischen ein wenig an.
Auf den ersten Blick scheint sich hier ein Trend zu zeigen, der sofort Vermutungen nahelegt. Corona als Auslöser, Zukunftsängste durch Kriegsdrohungen, Umweltkrisen oder, so vermutet es ein Experte im Guardian, Digitalisierung und Social Media als Grund. Maike van den Boom tritt da mal kurz auf die Bremse.
Das ist der World Happiness Report, der das erstellt hat. Und wenn man da sich mal ein bisschen reinliest, dann sagen sie selber, ist nicht 100% einwandfrei. Die PISA hat eine Frage, die stellt die Frage nach, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und dann haben sie den HSBC-Survey und Gallup und da werden die Fragen wiederum anders gestellt. Lebst du im Moment dein bestes Leben? So.
Die globale Glücksindex-Aussage speist sich also aus vielen verschiedenen Datensätzen. Doch angenommen, jüngere Bevölkerungsgruppen würden tatsächlich überdurchschnittlich unglücklicher. Woran könnte das liegen?
Was das Kausale angeht, wenn ich jetzt schaue nach dem, was ich in meiner empirischen Forschung herausgefunden habe und was auch erklärt, warum jetzt die skandinavischen Länder so glücklich sind, dann ist es eine bestimmte Resilienz in den Menschen, also eine Widerstandsfähigkeit, die durch eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Mentalität, bestimmte Werte ins Leben gerufen wird.
Stichwort Growth Mindset.
Diese Idee oder dieses Wissen darum, dass, okay, ich kann das jetzt noch nicht, aber ich kann lernen. Ich verstehe die Welt einigermaßen und ich habe das Gefühl, ich kann auf sie Einfluss nehmen. Das ist ein super, super wichtiger Faktor. Der andere ist diese Gemeinschaft oder dieser Gemeinsinn, dass man nicht die Sachen nur für sich selber macht, sondern auch für andere. So, das sind ganz grob zwei ganz, ganz starke Glückstreiber in der ganzen Welt.
Das wäre das Rezept von den Skandinaviern lernen, die ja beim Glücksreport traditionell die ersten Plätze belegen. Und die Diagnose? Maike van den Boom nennt auch globale Krisen, Klimawandel, Medien als mögliche Ursachen, mag sich da aber aufgrund der Datenlage nicht so festlegen. Was denken denn Alexandra und Daniel?
Also ich würde sagen, man hat durch Corona vielleicht auch mehr Zeit irgendwie in den Medien verbracht. Und wenn man mehr Zeit in den Medien verbringt, dann ist das, also ich kann das jetzt nur aus einer Perspektive von einem Mädchen sagen, dann geht es einem irgendwie schlechter, wenn man sich dann mit mehr Leuten vergleicht und irgendwie, ja, also das ist so, was ich bei mir beobachten konnte, so auch in meiner Altersgruppe.
Dadurch, dass man so viel auf Social Media saß in Corona und man einfach nicht mehr rausgegangen ist und so viel Zeit draußen mit Freunden verbracht hat, haben viele mit Karrieremöglichkeiten und vielem weiteren beschäftigt und generell mit der Zukunft, das merkt man auch an Fridays for Future und so, dass viele haben sich auch mit Klima beschäftigt und dass viele dann gemerkt haben, dass die Zukunft doch nicht so rosig aussieht, wie man sich das erträumt hatte.
Bis wir mehr über die Gründe kennen, scheint es wichtig, hier in jedem Fall weiter hinzuschauen. Und vielleicht jetzt schon ein paar von den Tipps anwenden, die Maike van den Boom vorschlägt.
Lebe erstmal vor, dass wir nicht klagen, sondern lieber handeln können. Mehr zu sprechen in Dingen, für die wir dankbar sein können. Was denn funktioniert, was denn super ist. Ich denke, das ist sehr wichtig, aber auch Dialog einzugehen, wenn man spürt, dass sie sich Sorgen machen, sodass sie da nicht alleine mitstehen, sondern dass wir sie da unterstützen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie sind schwarz-gelb, sind ein bisschen pummelig, sehr, sehr flauschig. Und das alles zusammen macht sie auch wirklich irgendwie sehr, sehr süß. Es geht um Hummeln. Und die sind nicht nur süß, sondern auch sehr, sehr wichtig für unser Ökosystem. Und deshalb ruft der bayerische BUND Naturschutz ab heute dazu auf, Hummeln zu zählen. 3 Wochen lang sollen wir das machen. Florian Brückner aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wie genau funktioniert das mit den Zählen?
Ist eigentlich relativ einfach in 2 Schritten. Erst musst du dich registrieren auf observation.org und da ein Konto erstellen, damit die auch wissen, dass du das bist, die da Hummeln zählt. Und die eigentliche Hummelzählung, die läuft dann 21st Century über eine App. Obs Identify heißt die. Und es funktioniert so ähnlich wie eigentlich jede Pflanzen- oder Tierbestimmungs-App, kennt man ja vielleicht auch schon so. Du siehst eine Hummel, sagst, wow, eine Hummel, machst ein Foto von dieser Hummel, auf dem sie gut erkennbar ist. Und die App bestimmt dann, welche Hummelart das ist. Kommt ein kleines grünes Häkchen, das lädst du dann hoch, das Foto, und zack, gezählt, fertig.
Es gibt echt eine Hummel-App, ne?
Ja.
Eine Hummelzähl-App. Das Ganze ist ja als Challenge angelegt, heißt, wer bis zum 9. April die meisten Hummelfotos hochlädt, bekommt einen Preis. Welchen Preis kannst du mir auch gleich noch sagen? Aber eigentlich geht es ja wirklich dabei um Aufmerksamkeit für Hummeln. Warum sind die so wichtig für die Natur?
Kurz gesagt, weil ohne Hummeln viele Pflanzen gar nicht überleben könnten. Also man kennt ja immer, dass Bienen die Pflanzen bestäuben, Hummeln bestäuben aber mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr Pflanzen. Wie das funktioniert, ist ganz einfach, fliegen von Blüte zu Blüte auf der Suche nach Nektar, den die ja essen und für ihre Kinderernährung brauchen. Und dabei nehmen die immer ein bisschen was von den Blütenpollen mit. Die Pollen bringen sie dann von einer Pflanze zur nächsten, das ist diese sogenannte Bestäubung, und so vermehren sich die Pflanzen. Das heißt, ohne diese Insekten keine Pflanzen, und ohne Pflanzen sehr großes Problem. Und bei Hummeln ist das Besondere, die sind besonders früh im Jahr schon unterwegs, also auch jetzt zum Beispiel schon deutlich früher als die meisten Bienenarten. Und das heißt vor allem für die Pflanzenarten, die schon jetzt, also Ende März, anfangen zu blühen, sind Hummeln ganz, ganz entscheidend.
So, jetzt wissen wir durch verschiedenste Berichte, dass die Biodiversität immer weiter abnimmt, dass es immer weniger Insekten gibt. Laut WWF sind weltweit 40% der Insekten außerdem vom Aussterben bedroht. Wie steht es denn da konkret um die Hummel?
Es ging ja schon mal besser, kann man sagen. Mhm. Also insgesamt gibt es aktuell 41 verschiedene Hummelarten in Deutschland. Über die Hälfte davon ist aktuell auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Und es hat viele Gründe, natürlich die üblichen dabei, immer mehr Monokulturen, immer mehr Einsatz von Pestiziden, die Lebensräume werden immer kleiner, also diese klassischen Wildwiesen verschwinden einfach immer mehr. Und aber auch, und das ist der Punkt, wo wir alle ansetzen können, auch in heimischen Gärten gibt es immer weniger Hummeln. Weil wir haben ganz oft Pflanzen bei uns im Garten, die zwar optisch sehr schön sind, aber für Hummeln, Bienen und so weiter keinerlei Wert haben. Jetzt zum Beispiel aktuell sieht man sie wieder überall, die Forsythien, das sind diese knallgelben Büsche. Die
sehr schön sind
wirklich
die.
Sehr, sehr schön anzuschauen. Leider ist das ein menschengemachter Hybride, diese Pflanze. Und in den Blüten ist kein einziger Tropfen Nektar. Und das heißt, die Hummeln werden angelockt von dieser knallgelben Farbe, denken sich, wow, was zu essen, finden da drin aber keinen Nektar. Und weil sie die ganze Zeit um diesen Busch rumschwirren, fallen sie dann häufig ganz erschöpft auf den Boden und bleiben dann da liegen. Oder auch jetzt wieder überall am Blühen Magnolien.
Auch sehr, wunderschön.
Sieht super aus, da schön pink und weiß und tolle Farben. Die Pflanze ist aber, was viele gar nicht wissen, älter als viele Bienenarten und wird hauptsächlich von Käfern bestäubt. Auch da haben Hummeln und Bienen eigentlich keinen Nutzen von. Und ja, auch bei uns auf dem Balkon oder im Garten gibt es sehr viele Pflanzen, die sehr schön aussehen. Im Endeffekt aber, man muss es so hart sagen, am Ende fiese Fallen sind für Hummeln und andere Insekten. Auch Geranien oder der klassische Flieder gehört dazu.
Weil die da dann hinfliegen, aber dann gibt es am Ende nichts und dann haben sie keine Kraft mehr.
Genau.
Und was wären Pflanzen, die Hummeln mit dem versorgen können, was sie brauchen?
Auch da gibt es zum Glück eine ganze Menge, das ist die gute Nachricht, sowohl bei Garten als auch bei Wildpflanzen oder Obstbäumen sind einige dabei, die eben dann Hummeln auch genau das geben, was sie brauchen. Lavendel mögen Hummeln zum Beispiel
sehr gerne. Mag ich auch sehr gerne.
Disteln sind dabei, verschiedene Kleesorten, Mohn, Glockenblumen, Blauregen, auch toll. Generell so klassische Wiesenblumen sind eigentlich immer eine gute Wahl. Mhm. Kornblume, Schafgarbe, kriechender Günsel, alles super. Wenn man sich jetzt nicht so mit Pflanzen auskennt, ist generell eine gute Faustregel, alles was blau oder lila ist, meistens gut. Das sind die Pflanzen, auf denen man auch Hummeln in der Natur am häufigsten beobachten
okay.
kann. Und auch bei so Hecken gibt es leider in Bezug auf Hummeln und Insekten gut und böse. Kirschlorbeer und Thuja, also der Lebensbaum, böse, stehen in vielen Gärten leider rum, haben gar keinen Nektar für Hummeln. Super allerdings Wildrosen, Holunder oder Himbeersträuche. Und wer zum Beispiel sagt, ja, ich will aber auch was, was früh blüht, so wie die Forsythie, kann sagen, der Duftschneeball, den gibt es jetzt zum Beispiel schon, der hat auch ordentlich Nektar für Hummeln.
Der Duftschneeball. Und alles, was blau ist, auch gut, finde ich auch schön. Wenn ich aber meinen kompletten Garten jetzt nicht umgraben will, ne, wie kann ich den Hummeln sonst noch helfen? Du hast gesagt, die fallen manchmal wirklich zu Boden.
Genau, man sieht das dann, dass die dann auf dem Boden liegen, rund um die Büsche, wo es eben nichts für sie zu holen gibt. Und dann sitzen die da ganz ausgepumpt auf dem Boden. Das bricht aber auch ein bisschen das Herz.
Ja, ein bisschen schon, ey.
Ab und zu einfach mal durch den Garten gehen, gucken, ob es da irgendwo erschöpfte Hummeln gibt. Gerade wenn man weiß, oh, ich habe so eine Forsythie im Garten, dann guckt man da vielleicht halt mal ab und zu nach. Und wenn da dann tatsächlich welche sitzen, könnt ihr die ganz vorsichtig einsammeln mit den Händen oder mit einem Blatt Papier oder sowas und dann wieder aufpäppeln. Ne? Kleines Schälchen, bisschen Zuckerwasser rein, das schlürfen die dann, dann geht es ihnen relativ schnell wieder besser und die können weiterfliegen.
Setze ich die Hummel dann in das Zuckerwasser rein?
Kommt drauf an, wie viel das ist. Du sollst jetzt nur nicht
ertränken.
Ah, genau.
Okay.
So ein kleines,
kleines bisschen,
so ein ganz kleines Hummelchen,
dass sie da noch drin stehen kann.
Genau.
Stechen die nicht?
Gut, dass wir auch diese Frage mal klären. Darüber gibt es ja heiße und wilde Diskussionen. Wir können das ganz kurz machen. Ja, Hummeln können stechen, allerdings nur die weiblichen Hummeln und die auch nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Also wenn man sie dann, wie auch so klassisch Biene, ne, sitzt auf dem Tisch, Arm geht drauf, wenn sie sich irgendwie eingeklemmt oder bedroht fühlen, dann wird gestochen. Aber der Stich tut nicht so weh wie bei Bienen oder Wespen, weil weniger Gift. Und meistens brummt die Hummel sehr laut, bevor sie einen sticht, als Warnsignal.
Und jetzt haben wir aber die wichtigste Frage noch nicht geklärt oder die zweitwichtigste. Welchen Preis kann man denn gewinnen, wenn man zählt?
Gibt viele verschiedene Sachen zu gewinnen. Interessante, spannende Bücher über Naturschutz generell und natürlich auch cooles, süßes Hummel-Merch.
Florian Brückner mit Tipps, wie wir Hummeln helfen können.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.